Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wenn wir von der Reformation sprechen, dann sollten wir am besten mit Martin Luther, dem eigentlichen Auslöser der Kirche, der Reformation, der größten Erweckung der Kirchengeschichte beginnen. Martin Luther wurde 1483 am 10. November in Eisleben geboren. Er war der Sohn eines Bergmannes, erlebte eine strenge Erziehung. Und das hat seinen Charakter wesentlich geformt. Dann 1505 trat er in den Orden der Augustiner Eremiten ein. Und zwar der Auslöser war das Erlebnis eines heftigen Gewitters, wo er fast durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen wäre. Und da hatte er eine der katholischen Heiligen angerufen und ihr ein Gelübde getan, dass, wenn er überleben würde, er dann ins Kloster gehen würde. Das hatte dann eben 1505 erfüllt und 1507 wurde er zum Priester geweiht. Man erkannte seine besonderen Begabungen und so konnte er Theologie studieren. 1512 wurde er dann Professor der Theologie. Eine ganz wichtige Zeit begann. Ein Ringen um die Wahrheit. Und man sieht in seinen Vorlesungen, dass immer mehr das Kreuz und die Versöhnung durch Jesus Christus in den Mittelpunkt seiner Theologie kam. Er lehrt in dieser Zeit unter anderem über die Psalmen, dann den Galaterbrief. Und er selber sagt, er sei auf die reformatorischen Gedanken legendo et docendo gekommen, lesend und lehrend. Also in dieser Zeit, wo er gelehrt hat, ist in ihm selber Großes vorgegangen. Und ganz besonders zu erwähnen ist dann in diesen Jahren das sogenannte Turmerlebnis. Beim Lesen der lateinischen Bibel kam er auf Römer 1, Vers 17. Und das hat eingeschlagen wie ein Blitz und sollte in der Folge ganz Vers. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Es war dieser Satz, ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und er realisierte, ich habe immer gelernt in meiner Kirche, dass der Gerechte durch gute Werke leben wird. Durch Anstrengung, durch Bußübung. Und hier steht einfach aus Glauben. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich immer gelernt habe. Und dieses Erlebnis, diese Erfahrung mit diesem einen Bibelvers hat in der Folge die ganze Erweckung ausgelöst. Und so finden wir bereits 1515 Ansätze zur Reformation. Martin Luther wurde das Prinzip bewusst, das die Reformatoren genannt haben, sola scriptura. Das heißt, allein durch die Schrift, das ist ein Ablativ im Lateinischen, allein durch die Schrift Martin Luther stellte fest, die Kirche in den vergangenen über 1000 Jahren war wesentlich geprägt worden durch die Philosophie. Und zwar speziell durch die Philosophie von Platon. Und dann so ab dem Hochmittelalter, sagen wir 13. Jahrhundert, dann immer stärker durch die Philosophie von Aristoteles. Und er stellte fest, was soll das eigentlich? Wir sollen doch in unserem Christenglauben nicht geleitet werden durch die Philosophie der Griechen. Lesen wir dazu etwas aus Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 8. Die Warnung des Apostels Paulus: Sehet zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Man kann sagen, dass die Kirche wesentlich durch die Philosophie bestimmt worden war in den vergangenen über 1000 Jahren vor Luther. Und so entdeckte er das Prinzip sola scriptura, allein durch die Schrift. Dazu ein Vers aus 5. Mose 12, 5. Mose 12, Vers 32, wo schon Mose, der Gesetzgeber, gewarnt hatte: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr beobachten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon tun. Also allein durch die Schrift, durch die Bibel soll der Glaube geleitet werden. Und dann wurde Martin Luther auch bewusst, aber unsere ganze Tradition mit all den Beschlüssen der Konzilien und der Päpste, das ist ja alles Hinzufügung zur Schrift. Das sollen wir nicht akzeptieren. Dadurch sollen wir uns nicht leiten lassen, sondern allein durch die Schrift, so wie Mose sagt, das ganze Wort. Also nichts davon weg, aber auch gar nichts hinzu. In diesen Jahren als Professor wurde ihm auch das zweite reformatorische Prinzip bewusst. Sola fide. Das heißt, allein durch Glauben. Und zwar in dem Sinn, das muss man gut übersetzen, allein durch Glauben, so wie das meistens übersetzt, der Sinn ist, allein durch persönliche Beziehung zu Gott, allein durch ein persönliches Vertrauens-Glaubensverhältnis zu Gott hin. Das ist die Meinung. Früher galt das Prinzip, die Kirche als Kirche gilt und ist alles. Aber der Einzelmensch ist eigentlich nichts. Alles wird durch die Kirche vermittelt und gegeben. Aber der einzelne Mensch darin ist nichts. Und er erkannte, es geht um die persönliche Beziehung des Glaubens des einzelnen Menschen zu Gott. Ganz individuell. Dazu lese ich aus Galater 2, Vers 16. Wie gesagt, Luther hat ja in dieser Zeit Exegese, Auslegung gelehrt über den Galaterbrief. Und da lesen wir, wie der Apostel Petrus belehrt wurde von Paulus. 2, Vers 15. Wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Also haben wir diesen Ausdruck, nur durch den Glauben. Allein durch den Glauben wird der Mensch von Gott angenommen und gerechtfertigt, als gerecht erklärt. Nicht durch eigene Werke. Es gibt noch ein drittes Prinzip der Reformation, das man sich merken muss. Und das heißt sola gratia. Allein durch die Gnade. Aber das hat Luther erst später entdeckt, nach der Klosterzeit. Also wir sehen, es war eine innere Entwicklung in diesem Mann. Es kam nicht einfach alles auf einmal. Und in der in der Klosterzeit, wo ihm das Prinzip allein durch die Schrift, allein durch Glauben bewusst geworden ist, da blieb es doch noch ein Krampf. Bis dann das Prinzip klar wurde, allein durch Gnade. Dazu lese ich aus Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Alle Menschen sind schuldig vor Gott. Sie können sich nicht zu Gott hinaufarbeiten. Sie erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Aber Gott gibt die Möglichkeit, dass der Mensch von seiner Schuld frei wird, gerechtfertigt wird, und dies geschieht durch seine Gnade. Völlig unverdiente Gunst Gottes, wo wir nichts dazu können. Und dieses Prinzip hat er dann als drittes eben später erkannt. Ganz ausschlaggebend war dann der 31. Oktober 1517, den man ja als den Reformationstag bezeichnet. Da ist eigentlich die Bombe geplatzt. Martin Luther hat 95 Thesen aufgeschrieben, wo er kritisch verschiedene Punkte in seiner Kirche anging und was das Papsttum anbetrifft, was Sündenvergebung anbetrifft und so weiter. Und da ist er zur Schlosskirche in Wittenberg geschritten und hat an die große Türe dort die 95 Thesen angeschlagen. Die Leute sind gekommen, haben gelesen. Und was haben sie gemacht? Sie haben das kopiert und überall verbreitet. Das war eigentlich gar nicht Martin Luthers Absicht. Er wollte nicht, dass man das herumkopiert. Das haben sie gemacht ohne Kopiemaschinen. Also abgeschrieben und rumgegeben. Er wollte damit eigentlich auch nicht irgendwie die Kirche auflösen oder so, sondern er wollte das als Grundlage nehmen zur Diskussion mit seinen Studenten. Also sollten über verschiedene kritische Punkte einmal offen gesprochen werden. Das war die Idee. Aber das wurde dann rumgereicht und hat natürlich sofort die große Reaktion von Rom herausgefordert. 1518 schreibt Martin Luther seine Schrift über Ablass und Gnade. Und da muss man Folgendes wissen. In dieser Zeit wurde der Petersdom in Rom gebaut. Das ist eine große, gewaltige Monumentalkirche im Vatikan. Und da braucht man ja Geld dazu. Um das Geld einzubringen, hat man in ganz Europa herum Reklame gemacht, dass man Geld zahlen kann und dadurch wird einem ein Straferlass von Gott zugesichert. Und so ist Tetzel nach Deutschland gekommen und hat erklärt, dass eben sobald das Geld in der Kasse klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das war die Lehre damals. Nun, das hat Martin Luther als Anlass genommen. Er war erschüttert über eine solche Idee, mit Geld könne man vor Gott akzeptiert werden. Aber das hat dann Dr. Eck herausgefordert zu einer Gegenschrift gegen Luther. Luther hatte ja eine gewaltige Sprachbegabung. Er hat sie aber auch manchmal missbraucht. Und zum Beispiel Dr. Eck, seinen größten Feind und Widersacher, hat er dann oft so genannt, ohne den Punkt dazwischen. Aber das war Missbrauch seiner Sprachbegabung, die ganz außergewöhnlich war. Und das hat er auch an anderen Stellen noch missbraucht. Zum Beispiel Zwingli hat er dann genannt Zwingel, weil es ähnlich klingt wie Schlingel. 1518 wurde Martin Luther dann aufgerufen, er solle seine Thesen bitte widerrufen. Und der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, hat sich aber als großer Politiker, hinter Luther gestellt, um ihn zu schützen. Es war auch im gleichen Jahr, im April, da fand der Generalkapitel der Augustiner-Eremiten in Heidelberg statt. Und Luther musste dort eine Rede halten. Das war eine ganz gewaltige Predigt. Diese Botschaft war so von Liebe und Gnade geprägt, dass die Eremiten tief berührt und ergriffen worden waren. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass viele dieser Mönche aus dem Kloster ausgetreten sind. Das hat also plötzlich zu einer Massenaustrittsbewegung aus den Klöstern geführt. Zuerst bei den Männern und dann begannen plötzlich auch die Frauen auszutreten, die Nonnen. Nun, an dieser Stelle wollen wir 1. Timotheus 4 aufschlagen und sehen, wo eigentlich die Wurzeln dieses asketischen, alles natürliche, verneinende Mönchtum liegt. In 1. Timotheus 4, ab Vers 1, da schrieb der Apostel Paulus um 65, 66 nach Christus: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, falls in Ihrer Bibel steht, letzten Zeiten, ist es falsch. Es steht im Griechischen, in späteren Zeiten etliche von dem Glaubensgut abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung, für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Nun sehen wir hier die Lehre von Zölibat, verbieten zu heiraten, die Lehre von Askese, gebieten sich von Speisen zu enthalten, kommen von Dämonen. Betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Das steht in der lateinischen Bibel auch. Und woher kommt das? Das kommt alles aus der griechischen Philosophie. Da haben wir wieder Plato. Es ist eigenartig, dass manchmal auch Christen irgendwie so einen Schwarm haben für Plato. Plato war nicht gut, dieser Pädophile. Er war nicht gut. Und der Neoplatonismus hat das dann in den ersten Jahrhunderten der Christenheit in die Kirche hineingebracht. Nämlich die Verachtung von all dem Natürlichen, von all dem, was mit der Materie zu tun hat. Und damit wurde der Körper schlecht gemacht, damit wurde die Ehe schlecht gemacht, die Sexualität schlecht gemacht, alles minderwertig. Das heißt, wer besonders geistlich sein will, der muss sich von der Materie trennen. Und das bedeutet Askese, Zölibat und so weiter. Das kommt aber nicht aus dem Christentum, sondern das ist griechische Philosophie. Denken wir nochmals an Kolosser 2, Vers 8, dass niemand eben eine Beute werden soll von der Philosophie. Aber Timotheus muss wissen, in späteren Zeiten sollte das alles kommen. Und tatsächlich, besonders ab dem 3. Jahrhundert, aber die Ansätze gehen schon früher zurück, ab dem 3. Jahrhundert ist das Mönchstum eine Massenbewegung geworden. Eine richtig gehende Aussteigerbewegung aus dem damals dekadenten römischen Reich. Die Steuern wurden immer höher und dann war es immer besser auszusteigen und irgendwo in die Wüste zu gehen, da muss man keine Steuern zahlen. Und dabei war noch alles so besonders fromm. Aber noch etwas in diesem Zusammenhang. 1. Timotheus 3, Vers 1, da lesen wir, Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Aufseher, das heißt im Griechischen das Wort Episkopos. Davon kommt unser Wort Bischof. Darum übersetzt die Einheitsübersetzung richtig hier eben nach einem Bischofsamt trachtet. Nun wird erklärt, wie der Bischof sein muss. Vers 2. Der Bischof nun muss untadelig sein. Eines Weibes Mann. Oh, die haben ein K vorne dran gemacht, ja? Aber in der Bibel steht eines Weibes Mann. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht im Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus oder der eigenen Familie wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Kirche Gottes besorgen? Das ist unglaublich. Ein Bischof, der nicht eine Familie hat und seine Kinder richtig erziehen kann, wie soll er dann eben sich da bewähren im Dienst für die Kirche, die Gemeinde? Das steht so in der Bibel. Und was hat man daraus gemacht? Also, wir verstehen diese Austrittsbewegung nach dieser Predigt von Liebe und Gnade. 1519, da kam es zu den Leipziger Disputationen. Da kam es zu einem Disput unter anderem zwischen Eck, Dr. Eck und Luther. Dr. Eck merkte, dass er diesen Mönch einfach nicht in die Enge treiben konnte. Und dann drückte er ihn so in die Richtung, dass Luther gezwungen wurde, die Unfehlbarkeit des Papstes und die Irrtumslosigkeit der Konzilien zu bestreiten, damit er dann etwas hätte gegen ihn. So war das in dieser Aussprache, nicht wahr? 1520 gibt Martin Luther seine drei reformatorischen Hauptschriften an den christlichen Adel, die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Da wird schon deutlich, wie er die Kirche gesehen hat. In den Knoten der Hure Babylons, aus Offenbarung 17 und 18. Und dann spricht er auch über, in seiner dritten Schrift, von der Freiheit eines Christenmenschen. Luthers Schriften wurden durch Aleander verbrannt. Und dann bekam Luther von Rom, vom Papst her, die Bannandrohungsbulle. Er wurde jetzt verwarnt, wenn er jetzt so weitergeht auf diesem neuen Weg, dann würde er ausgeschlossen werden aus der Kirche. Und Ausschluss aus der Kirche war katastrophal. Mit dieser Warnung konnten die Päpste sogar Kaiser in die Knie zwingen. Denn wenn man einen Kaiser, der nicht irgendwie ganz parierte, wenn man den ausschloss, was geschah, dann sahen sich die Untertanen nicht mehr gezwungen an, einen ausgeschlossenen Kaiser anzuerkennen und ihm zu gehorchen. Das war katastrophal. Also die Macht des Ausschlusses war unglaublich. Das war ein Joch, eine Angst, die auf dem Volk lastete. Und was tut Luther? Der verbrennt sie feierlich. Und das war ein Schock für Europa. Das ist ja unglaublich. Dieser Mann, dieser harte Kopf, verbrennt einfach die Bannandrohungsbulle des Papstes. Nun, es wurde immer gespannter und es kam 1521 zum Reichstag in Worms. Der Kaiser, die ganze Aristokratie von Europa war versammelt und Luther wurde aufgerufen, alles zu widerrufen. Es war eine schwere Nacht für ihn, die Nacht vor diesem Tag. Und wenn ich völlig falsch stehe, wer bin ich, ein kleiner Mönch, der plötzlich alles, Jahrhunderte alte Traditionen in Frage stellt? Und es ist wohl hier gewesen, wo dann Luther hingestanden ist und gesagt hat, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders, Amen. Er wurde dann evakuiert auf die Wartburg. Eben, das war dieser Schutz von Friedrich dem Weisen, dem Kurfürst von Sachsen. Und in dieser Zeit begann er dann, das Neue Testament zu übersetzen. Das war auch die Zeit, wo die Türken Belgrad erobert haben. Und das ist sehr interessant, dass gerade im 16. Jahrhundert kamen die Angriffe sehr stark von den islamischen Ländern her, durch die Türken. Und dadurch wurde der Kaiser Karl V., der gerade in dieser Zeit Herrscher war, nämlich von 1519 bis 1556, ganz massiv abgelenkt von den Entwicklungen der Reformation in Europa. Nebst übrigens seinen italienischen Kriegen, die er gegen Frankreich führen musste in dieser Zeit. Also eigenartig, wie die politische Situation war damals, das war außerordentlich förderlich für die Reformation. 1521 und 22, da kam es fast zu einem Aufstand der Luther-Anhänger in Wittenberg. Und Luther konnte dann aus seinem Versteck kommen und er hat eine ganz eindrückliche Predigt gehalten und konnte diese Unruhe noch im letzten Moment abwehren. Aber es entstand eine Bewegung, die auch eine Eigendynamik entwickelte. Luther hat vieles ausgelöst, aber dann konnte er in den Entwicklungen nicht mehr alles bremsen. Und so gingen eben andere viel weiter als er. 1525 kam es zu einem Aufstand unter Thomas Münzer, war ein reformierter Pfarrer, und das führte zum Bauernkrieg, der ja ganz brutal dann niedergeschlagen worden ist. Luther war ganz gegen diesen Aufstand, aber er hat auch einen Fehler gemacht in dieser Zeit. Er hat dann über diese wilde Rotte der Bauern geschrieben und hat eigentlich nur ihnen die Schuld zugeschoben und hat viel zu wenig eben die Ungerechtigkeit der Aristokratie gegeißelt. Natürlich, die Bauern waren wild und aufgebracht, aber das hing auch zusammen mit ganz schlimmen sozialen Ungerechtigkeiten. Und da hat Luther nur einseitig hier Stellung genommen. Aber noch etwas Schönes in dieser Zeit. 1525, da heiratete Luther Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne. Nun, ich habe ja erklärt, die Nonnen haben auch begonnen auszutreten. Aber das war nun ein Problem. Was soll man mit diesen Frauen machen? Die haben keine Arbeit. Wie sollen die leben? Und Luther hat eine gute Antwort gehabt. Die sollen heiraten. Ja, Familien gründen, Kinder erziehen. Und durch sein Beispiel entstand dadurch das reformierte Pfarrhaus, das eben auch offene Türen hatte, um Menschen aufzunehmen und so weiter. 1530 war in Augsburg der Reichstag. Der Reichstag änderte immer wieder den Ort. Und der Kaiser merkte, dass es große Gefahren gab für ihn in dieser ganzen Reformbewegung. Melanchthon, ein guter Mitarbeiter von Luther, hat das Augsburger Bekenntnis verfasst, wo sie so zusammenfassend zeigen wollten, dass sie nicht irgendwie einfach alles kaputt machen wollen mit der Reformation, sondern sie wollten eigentlich zeigen, was so ihre wichtigen Punkte des Glaubens sind. Man hatte allerdings sehr Angst bei Melanchthon, dass er da irgendwie zu viel sagt und irgendwie der Sache dann gefährlich werden könnte, indem er sich ungeschickt ausdrückt. Melanchthon war durch und durch ein Gelehrter. Übrigens mit 21 Jahren wurde er Professor für Griechisch. Aber er war eine gute Ergänzung zu Luther. Hat wieder eine ganz andere Art gehabt. Er hätte nie die Kraft gehabt, eine Reformation auszulösen. Aber für Luther war er eine gute Stütze und Hilfe. 1531, da haben die evangelischen Stände in Deutschland den Schmalkaldischen Bund geschlossen. Also verschiedene Gebiete, die evangelisch geworden sind, haben sich politisch zusammengeschlossen um im Kriegsfall eben sich schützen zu können. Aber da war eben die Türkengefahr in dieser Zeit und so musste in dieser Zeit der Kaiser einlenken. Er sah keine Möglichkeit, die Evangelischen niederzuschlagen. 1537 gibt Luther seine schmalkaldischen Artikel heraus, wo er den Papst als Antichrist bezeichnet. Ich muss erklären, Anti heißt auf Griechisch gegen oder anstelle von. Der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und das passt natürlich sehr gut vom Wort her, denn der Papst bezeichnete sich ja als Vicarius Christi, als Vertreter, aber letztlich der, der wirklich den Platz von Christus einnimmt auf der Erde. Und das stimmt das Wort natürlich ganz treffend. 1539 wird Brandenburg evangelisch. Und diese Entwicklung führt mit dazu, dass es zu Religionsgesprächen, zu Ausgleichsverhandlungen kommt. 1540 hat Philipp von Hessen, der war ein führender Politiker im Schmalkaldischen Bund, hat den Wunsch gehabt, er möchte noch eine andere Frau heiraten, zu seiner ersten. Und Luther und Melanchthon haben gedacht, es kann Ausnahmefälle geben, wo das möglich sein könnte. Und die haben das bewilligt. Aber später hat dann Philipp von Hessen wieder eine andere Frau heiraten wollen. Und das war ein ganz großer Fehler von Luther und Melanchthon. Wir sehen so große Männer, die können auch ganz große Dummheiten machen. Und warum? Die katholische Kirche konnte dann da einhaken und sagen, seht ihr, was das für Leute sind? Auf die müsst ihr ja nicht hören. Und sie haben das also ausnützen können für eine ganz gewaltige Gegenpropaganda. 1546, am 18. Februar, starb Luther in Eisleben, wo er geboren, aber kaum gelebt hatte. Aber nun sehen wir, in dieser Zeit kommt 1545 bis 63 das Konzil von Trient. Also, über Jahre wurde da ein Konzil geführt, wo die katholische Kirche sich völlig neu organisierte, sich neu fixierte über Themen wie Schrift, die Heilige Schrift. Und Tradition. Wie ist das Verhältnis von Schrift und Tradition? Das Thema Erbsünde, das Thema Rechtfertigung, eben durch Werke und Sakramente, das wurde nochmals ganz durchgesprochen. Und in diesem Konzil wurde eine ganz klare, massive Abgrenzung gegen die Reformation gemacht. Also verflucht wurde, wer lehren würde, dass man vor Gott gerechtfertigt wird, allein durch Glauben. Und das ist bis heute nicht zurückgenommen worden. Da muss man sich im Klaren sein. Und wenn man heute sieht, den Schulterschluss, den viele Evangelische und Freikirchler machen mit der katholischen Kirche, dann läuft das letztlich auf einen Verrat der Reformation hinaus. Also, die katholische Kirche hat sich da neu orientiert und sie ist nicht die gleiche geblieben. Das muss man klar sehen. Die katholische Kirche vor der Reformation war nicht das gleiche wie die katholische Kirche nach der Reformation. Denn durch diese Erweckung hat sie ihre Kräfte konzentriert, gerade im Gegenstück. Sie ist also in diesen Fragen noch härter geworden als vorher. 1548 kam es aufgrund von Spannungen des Kaisers mit dem Papst zu dem Augsburger Interim. Also man macht mit den Evangelischen so eine Zwischenlösung. Die ganze Frage, wie das mit der Reformation weitergehen sollte, das war noch nicht gelöst. So kam man zu einem Zwischenabkommen. Man ließ sie so ungefähr mal gewähren, die Evangelischen. Aber 1555, das war dann wichtig, da kommt der Augsburger Religionsfriede. Dank Moritz von Sachsen, er konnte die evangelische Seite retten. Dort hat man sich geeinigt auf die Formel, cuius regio, eius religio. Wessen das Gebiet, dessen die Religion. Also wenn ein Fürst in einem bestimmten Gebiet evangelisch ist, dann darf das ganze Gebiet evangelisch sein. An einem anderen Ort, wo der Fürst katholisch ist, dann ist halt das Gebiet als katholisch definiert. Nun, wir kommen in die Schweiz. Als zweiter großer Reformator betrachten wir Zwingli. Er kam ein Jahr später als Luther auf die Welt, 1484, und lebte bis 1531. Er wurde geboren am 10. Januar. Er war der Sohn eines Bauern und Gemeindeamanns. Hat also wieder einen ganz anderen Hintergrund als Luther. Sein Vater war auch politisch orientiert und das werden wir sehen, war auch wichtig dann für Zwingli. 1506 bis 1516 war er Pfarrer in Glarus. Er war sehr patriotisch. Übrigens, deswegen ist er an der Hochschule in Wien rausgeschmissen worden, weil der so extrem helvetisch patriotisch war. Das muss man sich im Klaren sein. Das war noch Vaterlandsliebe. Er war in seiner Art sehr wissenschaftlich, aber langsam, bäuerisch langsam. Ja, also man stellt sich Zwingli nicht unbedingt so vor, aber das ist so der Charakter. Aber ein Mann nach außen gerichtet, ganz im Gegensatz zu Luther. Luther war ein Mensch stark nach innen gerichtet. Und Luther hatte auch die Tendenz zu Depression. Aber sie hat ihn nie überwunden. Und dadurch konnte er überhaupt sein Lebenswerk fertigbringen. Also er konnte die Depression immer überwinden durch den Glauben. Und darum konnte er sein Lebenswerk fertig machen. Aber das hat ihn sehr ernst und eben nach innen gerichtet gemacht. Das erklärt übrigens auch seine Zwei-Reiche-Lehre. Er wollte ganz klar eine Trennung haben zwischen Kirche und dem Staatlichen. Also zwei ganz klar getrennte Bereiche. Und wir werden sehen, Zwingli sah das dann anders. Er sah es so, die Kirche soll auf die Gesellschaft einwirken. Wir werden sehen bei Calvin nochmals anders, der sagte, nein, die Kirche soll den Staat durchdringen. Und wer nicht gehorcht, der muss gehorchen. Also das ist interessant, wie jeder Reformator die Sache hier ein bisschen anders sah. Offensichtlich hat Gott nicht die ganze Wahrheit einem Reformator anvertraut. Das ist noch sehr wichtig zu sehen. 1516 bis 18 war er Leutpriester in Einsiedeln. Da liest er die lateinische Bibel, die Vulgata. Diese Jahre waren die Zeit des Studierens und des Nachdenkens. Und das können wir jetzt auch gerade machen in der Pause. Eine Viertelstunde. Wir sind stehen geblieben. 1516 bis 18, Zwingli in Einsiedeln, die Zeit des Studierens, des Bibellesens, des Nachdenkens. Dann kommt eine neue Periode im Leben von Zwingli, 1519 bis 22. In dieser Zeit wird Zwingli tief beeindruckt durch Luthers Auseinandersetzungen mit Eck. Da beginnt er zu merken, dass da einige Dinge ja gar nicht mehr, überhaupt nicht stimmen. In dieser Zeit erkrankt Zwingli auch an Pest. Es bringt ihn an den Rand des Grabes. Damals gab es noch keine Antibiotika. Pest kann man mit Antibiotika behandeln. Und Zwingli überlebt, er wird dadurch viel ernster. Wie gesagt, seine Art war nicht so ernst eben wie Luther, aber durch dieses Erlebnis wird ihm doch so eine gewisse Ernsthaftigkeit zusätzlich gegeben, die er vorher nicht hatte. In dieser Zeit beginnt er, das Evangelium zu predigen. Und es beginnt auch mit Reformen. Aber wichtig, bei Luther sind die Reformen viel stärker innerlich. Bei Zwingli sind sie mehr äußerlich. Musik und Bilder müssen verschwinden. Es war nicht so, dass Zwingli unmusikalisch war. Er war musikalisch, aber er sah einfach in der Musik eine Gefahr, das lenkt ab vom Wort. Und darum hat er auch den Gesang gleich abgeschafft. Das hat Luther nicht gemacht. Luther war sehr musikalisch, sicher musikalischer als Zwingli. Wir haben ja am Anfang gesungen, wir sehen, dass er gut komponieren konnte. Und auch in Genf hat man gesungen im Gottesdienst, aber er sah das als ein Problem. Das Wort, das soll ganz klar im Mittelpunkt stehen, die Bibel. Nichts soll davon ablenken. Die Bilder müssen weg, das ist klar. Er schafft in Zürich das Prostitutionswesen ab. Person Zwingli sollten wir auch wieder mal haben. Nicht nur in Zürich. Auch in Aarau. Dann weiter, Firmung muss weg, letzte Ölung, Prozessionen und auch das Leibeigentum. Sklaverei schafft er ab. Aber nicht nur wird abgeschafft, es wird auch geschaffen. Und zwar eine Armenordnung, soziale Werke. Das gehört zum Evangelium. Schulwesen, zum Leidwesen unserer Jüngeren hier. Aber es ist schon gut. Schulwesen und Eherecht. Also da hat er ganz klar schon sehr früh seine Überzeugung eben verwirklicht, dass das Evangelium einen Einfluss haben soll auf die Gesellschaft. Aber nicht die Kirche herrscht, regiert über die Gesellschaft, sondern sie hat einen Einfluss, einen gesunden Einfluss. In den Jahren 1525 bis 1528 kam es zum Abendmahlstreit zwischen Zwingli und Luther, beziehungsweise den Schweizern und den Lutheranern. Traurig. Die beiden konnten sich effektiv nicht einigen. Zwingli sagte, das Abendmahl ist eine reine Gedächtnisfeier. Und Luther sagte, natürlich ist das falsch, was die katholische Kirche gelehrt hat, dass Brot und Wein umgewandelt wird in den wirklichen Leib und das wirkliche Blut Christi. Das ist die Transsubstantiationslehre. Aber Luther lehrte, dass eben in Brot und Wein, die Brot und Wein bleiben, sei aber doch in Wirklichkeit der Leib Christi präsent, gegenwärtig. Das war so nach wie vor ein magisches Denken. In dieser Hinsicht war Luther noch nicht genug reformiert. Nun, Luther hat gesagt, die Einsetzungsworte sind klar. Der Herr sagt, dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Und Zwingli sagt, nein, das hat den Sinn, dies bedeutet mein Leib, dies bedeutet mein Blut. Nun, so nebenbei gesagt, wenn Luther recht gehabt hätte, dann müsste man sagen, dass Abraham mit dem Berg Sinai verheiratet war. Im Galaterbrief steht nämlich etwas von seiner Heirat mit Hagar. Und der Apostel Paulus sagt dort, schlage auf, Galater 4, Vers 22, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung. Was einen bildlichen Sinn hat, denn diese sind zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem und so weiter. Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Also war Abraham mit einem Berg verheiratet. Aber die Bedeutung ist, Hagar bedeutet symbolisch das Gleiche wie der Berg Sinai, der eben spricht von diesem Bund, der zur Knechtschaft unter das Gesetz gegeben war. Also ist, bedeutet, wie Zwingli sagte, bedeutet. Es ist das Gleiche, wenn ich jemandem ein Foto zeige von meiner Familie, mit allen 6 Kindern drauf, und dann sage ich, das ist meine Familie. Da sagt mir keiner, geht's dir noch? Das ist deine Familie, dieses Stück Papier. Nein, bedeutet meine Familie, aber das sagt man halt einfach nicht so auf Deutsch. Man sagt, das ist meine Familie, aber das weist eben auf meine Familie hin. Es bildet diese Familie ab. Dies ist mein Leib. Das weist auf meinen Leib hin. Dies ist mein Blut, das weist auf mein Blut hin. Gut, also das zum Abendmahlstreit. Die beiden konnten sich nicht einigen. Und das hatte schwere Konsequenzen. Das bedeutete Zwinglis Tod. Wieso? 1529 kam es zwar noch zum ersten Landfrieden zu Kappel. Die 5 katholischen Orte in der Schweiz, Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, die standen vor dem Krieg gegen Zürich, gegen die Reformierten. Da wurde das noch abgewendet. Aber etwas später kam es dann doch zur Schlacht. Jetzt ist es so, der Schmalkaldische Bund in Deutschland war ja stark verbunden mit Luther. Aber dadurch, dass es zwischen Luther und Zwingli zu keiner Einigung kam, wusste man in der Schweiz, dass der Schmalkaldische Bund nicht eingreifen würde, wenn man Zürich angreift. Und das geschah auch nicht. Die kamen auf die Zürcher los. Es kam zum Bürgerkrieg in der Schweiz. Und in dieser Schlacht fiel Zwingli. 1531 am 11. Oktober. Er war als Feldprediger mitgegangen. Im Zürcher Landesmuseum kann man noch einige Überreste von ihm sehen. Also sein Helm, sein Schwert. Interessant, muss man wieder mal dorthin gehen. Traurig. Und er wurde dann gevierteilt. Er wurde ganz brutal, scheußlich eben verunstaltet. Aber nach dem Bürgerkrieg hat man in der Schweiz deutlich realisiert, dass Religionskriege falsch sind und dass die Eidgenossenschaft zusammenhalten muss. Und das war ja auch Zwinglis Überzeugung. Zwingli wollte nicht Krieg. Zwingli war dagegen, dass Eidgenossen gegen Eidgenossen kämpfen. Und tragischerweise musste er trotzdem sterben als Feldprediger im Kampf. Er war ja so patriotisch. Eidgenossen kämpfen nicht gegen Eidgenossen, auch wenn sie katholisch sind oder eine andere Konfession angehören. Das war seine klare Überzeugung. Und die Schweizer haben das dann gemerkt, das ist wirklich nicht richtig. Das ist falsch. Und dadurch kam die Schweiz nicht mehr in weitere Religionskriege hinein. Die Schweiz hat sich auch aus dem 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1648, heraushalten können. Also die Schweizer haben wirklich, was das Verhältnis Christ und Staat anbetrifft, haben sie die allerbeste Haltung eingenommen. Das darf man in der Schweiz schon so sagen. Zwinglis Nachfolger wurde dann Heinrich Bullinger, 1504 bis 1575. Er wurde in Bremgarten geboren. Er war der Sohn eines Priesters und einer Haushälterin. Und das war ja wirklich eine ganz schlimme Sache. Zwingli hat sich ja massiv gegen diese Missstände der Kirche, dass eben das Zölibat viele Menschen in die Sünde fallen ließ. Das ist eine Lehre von Dämonen, haben wir gesehen, 1. Timotheus 4. Und es war eine Falle. Denn normalerweise, in den meisten Fällen, bestimmt Gott den Menschen zur Ehe. Es gibt Ausnahmefälle, aber dort gibt Gott die Kraft für die Ehelosigkeit, um die Geschlechtlichkeit nicht auszuleben. Die Geschlechtlichkeit ist da, aber sie darf nicht ausgelebt werden außerhalb der Ehe. Gott gibt dann besonders Kraft. Aber die meisten Menschen sind nicht für die Ehelosigkeit bestimmt. Und das hat unzählige von Priester und Nonnen eben in die Sünde fallen lassen, bis zum heutigen Tag. Eine Lehre von Dämonen. Also wie gesagt, Heinrich Bullinger kam aus einer solchen Verbindung, aber Gott hat ihn benutzt als ein wunderbares Werkzeug der Reformation. Das ist wichtig, so etwas zu sehen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, mein Hintergrund und was ich erlebt habe früher, und ich bin durch so vieles blockiert, und nein, Gott schaut nicht auf solche Dinge. Was dein Hintergrund auch ist, was deine Vergangenheit, Gott kann dich, wenn du dich formen lässt von ihm, als Gefäß zu seiner Ehre gebrauchen. Also Bullinger war kein politisch aktiver Pfarrer. Und das brauchte Zürich auch nicht. Aber Zürich brauchte damals einen guten Seelsorger. Und das haben sie bekommen mit Bullinger. 1566 hat Bullinger sein zweites helvetisches Bekenntnis veröffentlicht. Ich muss dabei sagen, ein erstes helvetisches Bekenntnis, ein allgemein verbindliches, gibt es gar nicht. Und was nun Bullinger da geliefert hat, ist eine wunderbare Zusammenfassung des protestantischen Glaubens. Er schreibt im ersten Teil über die Schönheit des Wortes Gottes, über die Inspiration der Bibel. Er erklärt, die Bibel legt sich selbst aus. Ich brauche nicht den Papst dazu, der mir die Bibel erklärt. Er schreibt dann weiter über Gottes Einheit. Ein einziger Gott gibt es nur, aber in der Gottheit eine Dreiheit von drei Personen, die Dreieinheit. Er schreibt über Jesus, den einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen, und nicht, wie die katholische Kirche gelehrt hat, es gibt die Maria, es gibt unzählige Heilige, die zwischen dem Menschen und Gott stehen, und dann gibt es noch die Priester und die Kardinäle und die Bischöfe und der Papst, die alle zwischen den Menschen und Gott stehen. Viele Mittler, nein, die Bibel sagt, 1. Timotheus 2, da ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. Nun, er schreibt über die Vorsehung Gottes und beschreibt auch den Ernst des Verlorengehens. Aber auch über Gottes Liebe, die das nicht möchte. Gott will das Beste für den Einzelnen, aber wenn der Einzelne eben die Gnade Gottes nicht ergreift, dann geht er verloren. Und alle Schweizer Städte, sowie auch die benachbarten europäischen Länder, haben das Bekenntnis von Bullinger angenommen. Man hört so wenig über Bullinger, aber der hat eine ganz, ganz wichtige und schöne Rolle gespielt. In Aarau gibt es ja ein Bullinger-Haus und auch ein Zwingli-Haus. Aber wenn man die Schüler in Aarau fragen würde, wer ist Bullinger, müsste kaum jemand etwas zu erzählen. Dabei hat er eine so schöne Rolle gespielt. Wir kommen zu Calvin, dem dritten großen Reformator.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas Reformation, Gottes Wirken in der Kirchengeschichte.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.